Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holo und seine Gäste.
Wir sind zurück mit einer neuen Ausgabe des Flugshow Scheinwerfer und wie am Ende der vergangenen Ausgabe angekündigt, nehmen wir uns jetzt die Zeit, auf die Kalender zu blicken, die diese Saison 2026, 2027 so bestimmen werden. Und wie in der letzten Folge bin ich, Luis Holoch, heute für euch da, aber auch Hannes Bose ist wieder da. Moin, Hannes.
Ja, hallöchen, Luis. Und ich hoffe, alle, die zuhören, haben sich genügend Zeit in ihren Kalender eingetragen für diese spannende Folge.
Jetzt wird es auf jeden Fall wichtig, so schnell hört man sich wieder. Und ich würde sagen, wir haben in der letzten Folge doch einiges Kritisches zu berichten gehabt. Jetzt steigen wir mal mit einer positiven Nachricht, denn das Neujahrsskispringen und auch die Vierschanzentournee sind gerettet, nachdem man sich ja rund einen Monat lang Sorgen machen musste. Was war da eigentlich los, Hannes? Klär uns doch mal auf.
Ja, es gab ein riesengroßes Drama um Garmisch-Partenkirchen. Und jetzt ganz aktuell haben wir dann glücklicherweise auch positive Nachrichten. Aber wie es dazu kam, sage ich euch ganz kurz. Und zwar hat der Verein deutlich mehr Zuwendungen vom DSV für gestiegene Kosten und Verluste in den letzten Jahren gefordert. Und das ist so weit eskaliert, dass es zwischenzeitlich auf der Kippe stand, ob der Veranstalter, also der SC Garmisch-Partenkirchen, die Ausrichtung überhaupt durchführen kann. Es war sogar so weit, dass ein Gerichtsverfahren anstand. Jetzt konnte sich aber der DSV und der SC Partenkirchen außergerichtlich noch einigen. Und der DSV hat moderate Anpassungen auf alle Fälle angeboten. Und ich hoffe doch, dass damit dann Garmisch-Partenkirchen auf lange, lange Zeit auch weiterhin Teil des Kalenders ist.
Das war ja vor allem deshalb so brisant, weil ja nicht nur das Neujahrsskispringen mit Garmisch-Partenkirchen zusammenhängt, sondern ja auch die Marke Vierschanzentournee, denn die Rechte liegen beim SCP. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn es jetzt keine Einigung gegeben hätte, hätte es vielleicht diese Skispringen gegeben, aber man hätte sie ja gar nicht Vierschanzentournee nennen dürfen.
Ja, es wäre ein neuer Name notwendig gewesen und das für diese riesengroße Marke Vierschanzentournee wäre doch ein herber Verlust gewesen am Ende. Und ich bin ganz glücklich, dass es dort zu einer Einigung kam und verschiedene DSV-Vorstände haben das eigentlich auch in selber Manier dann nach außen gebracht. So hat zum Beispiel Andreas Schlüter gesagt, dass sie sich freuen, dass die Ampeln nun wieder auf grün stehen und der Fokus wieder vollständig auf die sportliche Vorbereitung gerichtet werden kann. Oder auch Stefan Schwarzbach hat gesagt, dass die Zeichen nun wieder auf eine gemeinsame und hoffentlich erfolgreiche Zusammenarbeit in den kommenden Jahren steht. Und dementsprechend sind das die besten Neuigkeiten, die wir euch da draußen mitgeben können.
Das definitiv. Und es ist ja eine ganz besondere Ausgabe, die uns bevorsteht. Die 75. also eine Jubiläumsausgabe und noch dazu die historische Premiere auch für die Skispringerinnen, endlich ihre eigene Vierschanzentournee zu bekommen. Also da atmen wir alle, glaube ich, erleichtert durch, dass das jetzt auf jeden Fall mal gesichert ist. Vielleicht müssen wir noch darauf eingehen, warum das auch für den Veranstalter so wichtig ist, denn im Gegensatz jetzt zu einem Skiverband hat er nicht so wahnsinnig viele Einnahmequellen, trägt dafür aber die gesamten Kosten. Also im Prinzip kann er sich nur Gelder durch Ticketverkäufe sichern.
Ja, exakt. Der SCP bekommt quasi eine Zuwendung vom DSV für etwaige Auslagen und auch für gewisse Sicherheiten. Und darüber hinaus dürfen nur die Ticketverkäufe quasi behalten werden oder die Einnahmen, die durch die Ticketverkäufe generiert werden. Und dementsprechend trägt der Verein das komplette finanzielle Risiko, ist aber gleichzeitig von den erhaltenen Geldern gar nicht irgendwo widergespiegelt, dass dieses Risiko dort ganz alleine steht.
Was ich mich in dem Zusammenhang gefragt habe, warum war es für die Partenkirchener offenkundig schwieriger, eine Einigung zu finden, als mit Oberstdorf, weil wir auch gehört haben, dass auch die Jan ein anderes Angebot vorgelegt bekommen haben und das sofort angenommen haben. Warum könnte das in Partenkirchen so viel schwieriger gewesen sein?
Ja, für Garmisch-Partenkirchen verändert sich dieses Jahr nicht nur, dass sie die Frauen mit dabei haben, sondern der Zeitplan ändert sich im Allgemeinen dort vor Ort. Und die Veranstaltungen werden jetzt komplett als Flutlichtspringen angeboten. Dort haben die Vertreter des Skiclubs auch schon gesagt, dass man das mit zwiegespaltenem Blick sieht, nachdem Silvester am Tag zuvor stattfindet und dann erst am Abend das Skispringen. Könnte das doch ein sehr langer, herausfordernder Tag für die Fans werden. Auf der anderen Seite ist es von den Zeiten her besser für das Fernsehen und gleichzeitig hat man so halt auch gewährleisten können, die Frauen ordentlich mit unterzubringen in den gesamten Zeitplan dieser 75. Vierschanzentournee.
Also wie es oft so ist, eine Kröte muss man schlucken. Es wird sicherlich eine kleine Umgewöhnung, ne, gerade für die etwas Feierwürdigen an Silvester, dass sie erst, wobei für die ist es eigentlich ein Vorteil, die können noch länger schlafen als nur bis 14 Uhr, wo das neue Skispringen ja sonst stattgefunden hat. Aber ja, wie es wahrscheinlich auch oft so ist, wenn was Neues eingeführt wird, so die ersten 2, 3 Jahre könnte ich mir vorstellen, sind dann auch so eine Art Testballon und man hat dann danach erst so raus, wie sich das alles aufeinander ein Spiel. Also ich glaube, die Vierschanzentournee, wie wir sie jetzt in diesem Winter sehen werden, muss nicht das Produkt sein, was wir dann die nächsten 75 Jahre sehen werden.
Nein, das auf gar keinen Fall. Dieses Produkt ist ein dynamisches Produkt und das passt sich immer den Gegebenheiten an, sei es für die Zuschauer an den TV-Geräten oder vor Ort oder eben für Sportlerinnen und Sportler. So wie sich der Sport weiterentwickelt, entwickelt sich dann dementsprechend auch die Wettkämpfe weiter.
Und Wettkämpfe ist ein super Stichwort, denn ich habe es euch ja versprochen, wir schauen auf die Kalender und genau das machen wir jetzt. Wir beginnen mit dem, was jetzt im Sommer auf uns zukommt. Der Sommer Grand Prix 2026 kommt sehr, sehr unspektakulär daher. Wir haben jeweils 7 Einzelspringen für Frauen und Männer, komplett identisches Programm. Es geht los am 1. und 2. August in Wismar, dann die Woche darauf springen in Courchevel. Dann geht es erst im September weiter, am 19. und 20. in Rüschnow in Rumänien und dann das klassische Sommer-Grand Prix-Finale in Klingenthal am 24. und 25. Oktober mit einem Einzel- und dem Mixteam-Springen. Und was ja im Vergleich zu vorherigen Editionen auffällt, Hinzenbach fehlt. Sonst hätten die Männer wahrscheinlich noch 2 Wettkämpfe mehr gehabt als die Frauen.
Ja, das ist richtig. Hinzenbach fehlt und was mir auch aufgefallen ist, alle Wettbewerbe im Sommer Grand Prix finden gemeinsam mit Männern und Frauen statt. Und das ist natürlich im Zuge der Gleichberechtigung auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung. Auch mit dem Abschluss in Klingenthal mit dem Mixteam können wir dann sehr gespannt sein, wie dort das Finale des Sommer Grand Prix stattfindet, bevor es dann in den Winter geht.
Das ist ziemlich genau ein Monat von dorthin bis zum Weltcup-Auftakt in Lillehammer dann. Die beiden Springen in Klingenthal sind auch Hybrid. Das heißt, es wird auf Eisspur angefahren, auf Matte gelandet. Ergibt zu dem Terminplan sicherlich auch Sinn. Eine Frage, die ich dir ganz gerne stellen würde. Ich meine, wir sind beide ungefähr gleich alt. Wir kennen auch noch die Zeiten, wo der Sommer Grand Prix wirklich eine Serie mit, weiß ich nicht, 14, 16 Springen waren, die auch allesamt von den Topstars mitgenommen wurden, also wo du wirklich an jeder Station einen Martin Schmidt treffen konntest, zum Beispiel. Wie nimmst du diese Entwicklung wahr, die es im Sommer Grand Prix jetzt so gegeben hat in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren rund?
Ich finde es schade, dass der Sommer Grand Prix so viel an Wertigkeit verloren hat. Dadurch, dass wir im Skispringen in der wirklich sehr, sehr tollen Lage sind, im Sommer auch unseren Wintersport durchzuführen, sehe ich da eigentlich Optimierungsmöglichkeiten, insbesondere auch bei der FIS oder auch den nationalen Skiverbänden, den Sommer auch mit Wettkämpfen mehr zu nutzen. Aus sportlicher Sicht ist es natürlich nicht verkehrt, auch mal längere Phasen zu haben, in denen Erholung für den Körper gewährleistet werden kann und natürlich auch Training angeboten werden kann, um eine erfolgreiche Saison, die dann im Winter ansteht, dann wieder vorzubereiten. Aus Zuschauersicht sehe ich es natürlich wirklich sehr, sehr schade, dass wir nur noch so wenige Sommer-Grand Prix haben. Da würde ich mir mehr wünschen, aber auch da müssen wir ja den gewissen Zwischenweg wählen.
Was wäre denn aus deiner Sicht ein möglicher Grund, warum das auch für Veranstalter uninteressanter geworden ist? Oder anders gefragt, was müsste man den Veranstaltern anbieten, damit sie sagen, ach komm, jetzt richten wir doch nochmal wieder einen aus?
Ja, da spielt natürlich immer wieder die kleinste Violine der Welt. Wir müssen natürlich zugestehen, dass Veranstaltungen immer teurer geworden sind, egal ob das jetzt ein Sommer-Grand Prix oder auch etwas in einer niedrigeren Liga ist. Aber diese Veranstaltungen kosten immens viel und generieren in der Regel nicht so viele Einnahmen, wie sie an Ausgaben verursachen. Und dementsprechend ist es leider nachvollziehbar, dass immer weniger Sommer-Grand Prix stattfinden. Einfach auch, weil in der breiten Masse, abseits von uns Hardcore-Fans oder Involvierten, ist gar nicht bekannt, dass man im Sommer überhaupt Skispringen kann. Und dementsprechend müsste dort viel mehr Marketing stattfinden und auch eine bessere Vermarktung der Veranstaltung im Allgemeinen, um dort mehr Geld zu generieren. Und natürlich von den Verbänden und Sponsoren dann auch höhere Zuwendungen bekommen zu können.
Ist ganz spannend, dass du den Punkt ansprichst. Das hatte ich gar nicht so auf der Agenda, aber darauf zu sprechen können wir ja, kommen können wir ja trotzdem. Die FIS beziehungsweise der Weltcup im Skispringen und auch in der nordischen Kombination hat nach jetzigem Stand keinen Titelsponsor mehr, weil das Engagement von Fiesmann ausgelaufen ist und weil du gerade das Stichwort Vermarktung angesprochen hast. Mit solchen Sponsorings steht und fällt ja in gewisser Weise auch das Programm. Also für die FIS, namentlich jetzt auch Sandro Pertile, ist auf jeden Fall eine große Hausaufgabe, da jetzt Nachfolgeunternehmen zu finden, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Also das muss bei Sandro Pertile ganz oben auf der Fahne stehen, einen neuen Hauptsponsor zu finden und dann dementsprechend auch eine finanziell gesicherte Zukunft irgendwo bereitstellen zu können, weil auch dann ist es interessanter für Athleten, diesen Sport zu verfolgen und in ihrer Professionalität dann auch immer weiter zu steigern und am Ende ein Produkt für Fans abliefern zu können, was ganz, ganz viel Zustimmung erhält.
Dann würde ich sagen, wir wagen den Schwenk in Richtung Winter. Würde ich sagen, lass uns doch mit dem Weltcup-Kalender der Frauen anfangen, der tatsächlich nochmal eine Steigerung erfahren hat im Vergleich zur Vorsaison. Das war ja schon der vollste bis dato. Jetzt in der neuen Saison, ich habe das mal zusammengezählt, sind es 31 oder 32 Einzelspringen. Warum das noch ein Fragezeichen ist, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und dazu 4 Mixed-Team-Springen. Also da kann man auf jeden Fall mal sagen, der Frauenweltcup ist definitiv erwachsen geworden, auch in seiner Größe, in seiner Ausdehnung. Und die einzige Frage, ob es jetzt 31 oder 32 Teamspringen sind, Einzelspringen sind, liegt darin, dass nämlich in Wiswa die Möglichkeit eines Teamspringens geprüft wird. Denke ich mal, ist auch eine finanzielle Frage, weil die Preisgelder dort anders gestaltet sind.
Einerseits wahrscheinlich finanziell für die Preisgelder, auf der anderen Seite infrastrukturell. Die Schanze in Wiswa muss man auch immer schauen mit den Möglichkeiten, wie schnell die Athleten wieder an den Start kommen können und natürlich auch die Möglichkeiten, die Athleten und Betreuer und natürlich auch die Fans irgendwo in der Gegend unterzubringen und zu versorgen. Und dementsprechend wird das da noch geprüft.
Los geht's am 20. November in Lillehammer mit dem Mixteam-Springen. Das hat sich halt so als Tradition eingebürgert. Finde ich auch sehr, sehr cool, ehrlicherweise, ne? Dass man dann völlig ungewiss in den Winter startet und erstmal, ja, wie ich finde, zumindest das Spannendste aller Teamformate sieht und das Ganze dann im Saisonverlauf 4-mal, ich hatte es bereits gesagt, dann eben noch in Willingen, auch das ist mittlerweile ein Klassiker in Sapporo, die Woche vorher ist auch eine Premiere, dass die Frauen und die Männer Sapporo als Station gemeinsam absolvieren und dann noch in Lake Placid, was jetzt wieder zurück ist im Wettkampfkalender, nachdem es das in der Vorsaison ja nicht gab.
Ja, ganz genau. Diese Springen sind jetzt neu mit dazugekommen. Insbesondere auf Sapporo freue ich mich sehr, da es auf der Anlage auch immer sehr, sehr schöne Sprünge zu bestaunen gibt. Insgesamt ist es ein sehr voller Kalender geworden für die Frauen. Du hast bereits gesagt, so voll war er noch nie. Das ist aber ein positives Signal für den Frauenweltcup und dementsprechend auch eine gute Entwicklung. Was natürlich auffällt, sind auch die beiden Skifliegen, eins in Vikersund und eins in Planitzer, wo die Frauen wieder teilnehmen. Und das ist natürlich wieder ein schönes Erlebnis, die Frauen dort auch so weit fliegen zu sehen. Und als Highlight natürlich diese Saison die Vierschanzentournee für die Frauen in voller Güte über Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und nach Bischofshofen.
Das haben sie jetzt wie folgt gelöst. Das Auftaktspringen der Frauen findet am 28.12. statt. Die Männer springen dann tags darauf. In Garmisch-Partenkirchen genauso. Erst die Frauen, dann die Männer am 31.12. Also es ist eigentlich kein Neujahrsskispringen für die Frauen, sondern ein Silvesterspringen. Bei den Männern ist es klassischerweise so. Und dann haben wir in Innsbruck am 2.3. die Frauen am 2.1., so ist es richtig, am 3.1. die Männer und dann 5.1. Frauen, 6.1. die Männer in Bischofshofen. Also so gesehen gibt es de facto tatsächlich keinen Ruhetag, ja auch durch die Qualifikation der beiden Geschlechter. Also ist dann tatsächlich, wenn man jeden Tag Skispringen gucken möchte zu der Zeit, hat man da die Möglichkeit dazu.
Für uns Fans ist das die beste Zeit des Jahres. Kann man nicht anders sagen.
Absolut. Zum Thema Skifliegen würde ich gerne noch ergänzen. Ist sehr kurios, wie das zustande gekommen ist, denn im ersten Entwurf kam Vikersund ja gar nicht vor. Und das hat erstmal wirklich für Entsetzen gesorgt, auch auf Seiten der Athletin. Da gab es einige, die sich da kritisch zu geäußert haben. Es gab dann mehrere Szenarien, wie man das hätte lösen können. Schlussendlich hat man sich jetzt darauf geeinigt, gut, die Frauen kriegen ihr Fliegen in Vikersund unter der Woche am 18. Februar, das ist ein Donnerstag, und dann reisen sie tags darauf dann weiter zum Weltcup nach Villach, stelle ich mir auch sehr abenteuerlich vor. Erst Riesenflugschanze, dann eine relativ kleine Normalschanze. Aber das Wichtigste ist ja erstmal, dass sie das Fliegen bekommen haben. Und in Planica gab es auch noch eine Veränderung. Da gab es allerdings ein kommunikatives Missverständnis. Die FIS hatte im Entwurf drinstehen, dass es dort zwei Skifliegen gibt. Der slowenische Verband hatte allerdings nur eine Springen überhaupt beantragt. Also da ist man auch nicht frei gewesen von Pannen, sagen wir mal so.
Ja, da arbeiten überall Menschen und wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Aber am Ende haben wir jetzt mit Vikersund und Planitzer zwei Skifliegen fest im Plan verankert und da freuen wir uns drauf.
Was mir sonst noch aufgefallen ist, war ja in den letzten Jahren immer wieder eine Diskussion bei den Männern, vor allem, dass man sagt, gönnt uns doch das freie Wochenende nach der Vierschanzentournee. Das haben sie jetzt auch bekommen. Die Frauen wiederum reisen nach Ljubno weiter. Also da haben sie tatsächlich mal ein Wochenende, wo sie exklusiv alleine auftreten dürfen.
Ja, nachdem die Frauen jetzt das erste Mal an der Vierschanztournee teilnehmen dürfen, hatten die noch nicht die Chance zu sagen, dass sie das Wochenende danach dann wieder frei haben können. Aber mit
Sehr.
Ljubno haben sie auch wirklich eine schöne Anlage und eine schöne Schanze, auf
Ja.
der auch immer eine tolle Stimmung herrscht mitten in der Stadt. Und dementsprechend ist das doch ganz toll.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, die können, also grundsätzlich beide Geschlechter können sehr zufrieden sein mit dem, was in dieser WM-Saison auf sie wartet. Denn das ist ja das zweite große Highlight. Die nordische Ski-WM findet statt vom 24. Februar bis 7. März. Das heißt, in der Zeit finden logischerweise keine Weltcup-Springen statt. Ansonsten ist es ein relativ gewohntes Bild bei den Frauen. Ein gesunder Mix, ein sehr gesunder, bunter Mix aus Großschanze und Normalschanze. Normalschanzen haben wir Hinzenbach, ausnahmsweise mal im November. Darf man auch sehr gespannt drauf sein, wie das da um die Schneesicherheit bestellt ist. Wir haben Ljubno, wie bereits angesprochen. Wir haben Sau, was dieses Jahr wieder unter der Woche stattfindet. Und wir haben dann, wie angesprochen, noch Villach. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste eigentlich in Lahti auch noch ein Normalschanzenspringen stattfinden als Generalprobe für die WM. Jetzt im Kalender steht es bei den Frauen nicht drin, bei den Männern hingegen schon. Das ist interessant.
Ja, auch da kann es sein, dass sich der Fehlerteufel vielleicht eingeschlichen hat.
Ja.
Nachdem das für die Männer vorgesehen ist, sollte das eigentlich bei den Frauen genauso sein. Da kann es natürlich noch zu Anpassungen kommen. Und nicht zu vergessen ist natürlich der Normalschanzenwettbewerb dann auch während der nordischen Ski-WM in Falun, der dann auch noch mit dazukommt. Und wie du schon sagst, es ist ein sehr gesunder und gelungener Mix zwischen Normal- und Großschanzen. Und hier können wir auf jeden Fall gespannt sein, ob sich im nächsten Jahr dann auch wieder eine Dominatorin irgendwo zeigt oder ob es andersweitig ausgeglichener ist.
Absolut. Was man noch erwähnen muss, was wir auch viel kritisiert haben im Rahmen unserer Sendung, sind die Modi bei den Skifliegen. Da haben sie sich jetzt wieder was Neues einfallen lassen. In Vikersund ist es so, dass die Top 30 des Gesamtweltcups starten dürfen. Das war ja diese Saison auch schon so. Aber es dürfen mögliche Nachrückerinnen nominiert werden. Die müssen allerdings auf den Plätzen 31 bis 35 liegen. Die 25 Besten der Quali kommen dann in den Wettkampf und die besten 20 davon in den zweiten Durchgang. Da verstehe ich auch schon wieder nicht, warum man da eigentlich mit dem Rotstift ansetzt. Also bei einem Wettkampf will ich sagen, lass dir doch einfach beide Durchgänge fliegen. Also das erschließt sich mir nicht, warum man das macht.
Das kann ich aus Zuschauer- oder Fansicht auch nicht nachvollziehen und ich habe auch keine Erklärung dafür aus ja, Regelkunde, warum man das jetzt so umsetzen muss. Nachdem man das aber festgeschrieben hat, wird das dann wahrscheinlich dementsprechend dann auch durchgeführt. Und es ist grundsätzlich schon mal gut, dass es Veränderungen gab, dass wir jetzt auch mit den Nachrückern die Möglichkeit haben, einerseits das Startfeld aufzufüllen und andererseits auch da den Frauen die Möglichkeit zu geben, falls sich jemand nicht berufen fühlt, eine Skiflugschanze herunterzufliegen, dass man da auch ohne schlechtes Gewissen sagen kann, dass man das auf das nächste Jahr verschiebt.
Auch in Planitza gibt es eine Änderung. Da hatten wir ja im vergangenen Winter die Regelung, dass die Top 15 des Gesamtweltcups dort starten dürfen, was im Nachhinein sehr, sehr fragwürdig war. Jetzt hat man sich überlegt, gut, die Top 20 dürfen das. Das ist schon mal positiv, dass es aufgestockt wird. Und dann eben die Top 5 im Skiflug-Weltcup, falls diese nicht unter den Top 20 sind. Also falls es Springerinnen gab, die im Vorfeld Wettkämpfe verpasst haben oder sich eben als Spezialistin irgendwie entpuppen. Und davon kommen dann die Top 15 ins Finale, wo ich mir dann auch gedacht habe, na gut, wenn es dann 20 sind, kann man sie auch wieder beide Durchgänge fliegen lassen. Weil das Argument ist ja immer, ja, wir müssen es ja entwickeln. Und ich sage dann immer, ja, wie wollt ihr es denn entwickeln, wenn ihr schon an der Maximalanzahl der möglichen Flüge irgendwie kürzt. Also das ergibt für mich auch vorne und hinten keinen Sinn.
Ja, es wirkt fast so, als wäre es künstlich dafür da, um Spannung in den Wettkampf reinzubekommen, obwohl der Wettkampf an und für sich durch die Leistungen, die dort gezeigt werden, schon spannend genug ist. Aber im Endeffekt wäre das eine Möglichkeit, das zu erklären, dort die Startplätze für den Finaldurchgang zu reduzieren, um den Ansporn zu haben, natürlich sportlich sich vor anderen Athletinnen zu platzieren. Aber wie du schon sagst, das ist leider kein schwerwiegendes Argument, sondern viel eher nur ein Makel, der sich dort für uns als Zuschauer auftut.
Und eine letzte Neuerung, die wir auch als Übergang zum Männerweltcup nutzen können, ist, dass es Starterlimitierungen gibt, nämlich in der Form, dass an 4 Wochenenden die Teilnehmerinnen des Samstagswettkampfs automatisch für den Sonntag vorqualifiziert sind. Das heißt, es gibt an diesem Wochenende nur eine Qualifikation, die dann für beide Springen gilt. Das ist einerseits in TTC Neustadt der Fall, dazu dann noch in Engelberg, Willingen und Osto bei den Frauen. Das wirkt jetzt wie so eine Art Testballon. Wie finden wir das denn, wenn sich möglicherweise Athletinnen, Athleten auf den Weg machen und dann am Ende tatsächlich de facto nur einen Wettkampfsprung haben und den Rest des Wochenendes zuschauen dürfen?
Hier müssen wir natürlich dann schauen, inwieweit sich die verschiedenen Argumente aufwiegen. Wenn ich eine unglaublich lange Anreise zu einem Wettkampf habe und dadurch dann die Chance genommen bekomme, an mehreren Wettkämpfen teilzunehmen, nur weil ich einen schlechten Versuch hatte, ist das natürlich klar auf der Kontraseite zu sehen. Auf der anderen Seite hat man sich natürlich dazu entschieden, die Planung so zu gestalten, damit man eben die Kosten für diese Veranstaltung senkt. Und das ist jetzt ein Weg, um das anzugehen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, steht dann die Frage, ob es sinnvoll und notwendig ist, Athletinnen und Athleten die Chance zu nehmen, an mehreren Wettkämpfen teilzunehmen, weil es bereits eine Vorauswahl gibt.
Bei den Männern sind es dann insgesamt 5 Wochenenden, wo dann die 50 Teilnehmer des Samstagswettkampfs am Sonntag starten. Zu denen, die ich eben schon aufgezählt hatte, kommt Wisła dann noch hinzu, das dann am Nikolaustag stattfinden wird. Damit würde ich sagen, schwenken wir rüber auf die Männer. Auch da, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht jede Station durchgehen. Es sind ja auch altbekannte Namen. Das Einzige, was im Vergleich zur letzten Saison neu hinzukam, Lake Placid hatte ich vorhin angesprochen, und aber auch das TTC Neustadt zurück ist. Die rotieren ja sowieso mit Klingenthal im Dezember. Da sehen wir dann ein Teamspringen eines von insgesamt vieren, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Also TTC Neustadt, Zakopane, auch ja ein Klassiker. Dann haben wir noch eins in Lahti, auch ein Klassiker. Und natürlich zum Abschluss in Planica auch auf jeden Fall noch. Was jetzt aber schon auffällt und was auch unserem Hörer, dem Nils, aufgefallen ist, dass das Superteam-Format gar nicht auftaucht. Da hat er sich jetzt die Frage gestellt, ist das Format wieder abgeschafft worden oder wie ist das zu erklären, dass das diesen Winter gar keine Rolle spielen wird.
Da kann ich ehrlich gesagt gar nicht final sagen, ob das abgeschafft wurde. Es steht auf alle Fälle nicht mehr im Kalender drin und traurig bin ich darüber ehrlich gesagt auch nicht. Natürlich war es toll für die kleinen Skisprungnationen, dort die Möglichkeit zu haben, auch im Teamwettkampf an den Start zu gehen. Jedoch muss ich sagen, dass ich die Teamwettbewerbe mit 4 Startern als durchaus spannender dargestellt haben als die Superteam-Wettbewerbe. Und dementsprechend bin ich da nicht wirklich traurig darüber. Wie sieht das bei dir aus, Luis?
Ähnlich. Also ich sag mal, es hat leichte Sympathiepunkte bei mir gewonnen durch den Olympia-Wettkampf, den ich doch spannender fand, als ich es mir jetzt im Vorhinein ausgemalt hatte. Aber ich stand der Idee von Beginn an kritisch gegenüber. Das hat sich jetzt im Laufe der Zeit auch nicht geändert. Und ich zitiere ja dann immer gerne in dem Rahmen unsere Expertin Uli Gressler, die sagt, ja, das gibt den Verbänden auch eine Entschuldigung, nur 2 Spitzenspringer oder Spitzenspringerinnen zu entwickeln und nicht 4, was für den Gesamtsport eigentlich besser wäre. Also von daher freue ich mich darüber, dass wir mehr Teamspringen haben in diesem Saisonverlauf und Mixteam vor allem auch. Also dass wir 4 Mixteams haben, finde ich sehr, sehr cool, freue ich mich sehr drauf. Die WM-Generalprobe in Lahti hatte ich gerade schon angesprochen. Da waren ursprünglich vorgesehen, dass beide Springen auf der Großschanze stattfinden. Beziehungsweise bei den Männern ist es ja ein Teamspringen und das Einzelspringen. Da machen sie jetzt das Teamspringen auf der Großschanze und das Einzelspringen auf der Normalschanze. Auch eine etwas kuriose Konstellation, wie ich finde. Aber gut, hat man sich jetzt so darauf geeinigt, sodass wir dann am Ende bei 27 Einzelspringen und je 4 Team- und Mixteam-Springen stehen. Hieße dann im Umkehrschluss, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe, dass die Frauen tatsächlich erstmals mehr Wettkämpfe haben als die Männer insgesamt sogar.
Da hast du dich wirklich nicht verzählt. Die
Ja.
Frauen haben mehr Wettkämpfe im Kalender drin stehen als die Männer. Und das ist auch eine gelungene Premiere für die anstehende Saison 2026, 27, bevor es überhaupt losging, würde ich sagen.
Hervorragend. Das würde ich dann doch so stehen lassen. Du hattest im Vorgespräch auch noch 2 Saison-Highlights ausgemacht, die vielleicht nicht jeden was angehen, aber trotzdem erwähnenswert sind, vor allem im Juniorenbereich.
Ganz genau, in der kommenden Saison gibt es auch wieder verschiedene Jugendmeisterschaften, die schon fest im Kalender eingeplant sind. So haben wir zum einen die Junioren-Weltmeisterschaft. Diese findet vom 18. bis 24. Januar 2027 in Otepää in Estland statt. Und dann noch vom 14.2. bis zum 21.2. findet in Rumänien die European Youth Olympic Festival statt. Das sind im Endeffekt die Junioren-Europameisterschaft.
Denk an den 31. Juli.
Wieso?
Last Call für deine Steuer.
Oh no, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Bei Wieso Steuer? Das ist wie Steuererklärung, nur ohne Stress.
Ist das einfach?
Klar, macht fast alles automatisch.
Dauert das lange?
Nö, einfach per App.
Na dann.
Hol dir jetzt dein Geld zurück mit Wieso Steuer. Bis zum 31. Juli abgeben.
Also auch das Events, auf die man sich freuen darf. Bei beiden dürfen wir, glaube ich, die Daumen drücken, dass es mit dem Wetter hinhaut. Also um Schnee brauchen wir uns zumindest, glaube ich, in Estland keine Sorgen zu machen, aber da ist der Wind gerne mal das Problem. Also da ist auch die ein oder andere Veranstaltung leider schon abgesagt worden. Aber ansonsten sehr cool, dass tatsächlich so eine Nation mal wieder aufgetaucht ist. Ich glaube, die letzte Junioren-Weltmeisterschaft, die hatten, müsste 2011 gewesen sein. Ist auch schon wieder ein gutes Stückchen her. Also von daher cool, dass der Verband das auf die Beine stellt. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf.
Da freuen wir uns wirklich auf jeden Fall drauf.
Was auch noch in unseren Fokus gerückt ist, sind die Kategorien, die es ja darunter gibt. Wir haben namentlich der Intercontinental Cup und der Continental Cup, die zweite Liga des Skisprings sozusagen, und der FIS Cup. Auch da werft man noch einen Blick drauf. Im Sommer haben wir sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen insgesamt 6 Einzelspringen aufgeteilt in 2 Perioden. Los geht's in Einsiedeln bei den Frauen am 12. und 13. September, die Woche drauf dann. Das ist allerdings schon die zweite Periode, der Klassiker in Stams. Wiederum die Woche drauf dann in Hinterzarten, also auch in Deutschland könnt ihr COCs bestaunen. Und dann natürlich noch der Klassiker, das Finale in Klingenthal. Jetzt kann man sagen, gut, es passt sich irgendwie der Anzahl der Sommer-Grand Prix auch irgendwo an. Aber auch gerade für so jüngere Sportler könnte man sich auch überlegen, wäre es nicht sinnvoller, da vielleicht noch den einen oder anderen Wettkampf mehr zu machen? Wie stehst du dazu?
Ja, es ist schade zu sehen, dass die erste Periode insbesondere beim Intercontinental Cup und beim Continental Cup fast leer sind. Also der COC der Männer hat in der ersten Periode gar keinen Wettkampf und bei den Damen gibt es nur am Ende der ersten Periode in Einsiedeln 2 Wettbewerbe. Und das ist ehrlich gesagt zu wenig, um aus dem Continental Cup junge Athleten und Athletinnen zu entwickeln, die dann am Ende im Weltcup auch starten können. Insbesondere ist der COC und der Intercontinental Cup ja auch wichtig für die Startplätze, für die Quoten. Mhm. Und je weniger Möglichkeiten dort bestehen, überhaupt Ergebnisse zu ermitteln, umso weniger können sich auch die Quoten für verschiedene Verbände ändern. Und dementsprechend sehe ich das dort auf alle Fälle als vertane Chance, dass dort so wenig stattfindet.
Ist ja auch für die Sportler jetzt eine verdammt lange Phase, die sie trainieren, bis sie überhaupt mal wettkämpfen können. Also es sind immer noch 3 Monate bis dorthin. Das finde ich echt krass. Also kann mich auch nicht daran erinnern, dass es das vorher schon mal gab in der Ausprägung.
Also in dieser Art und Weise, dass wirklich gar keine Wettbewerbe oder kaum Wettbewerbe in der ersten Periode stattfinden, habe ich das auch noch nicht in Erinnerung. Und es ist wirklich eine lange Zeit bis dahin. Natürlich haben die Sportler auch andere Wettkämpfe, die abseits dieses Kalenders hier stattfinden, sei es im FIS Cup oder noch darunter im Alpen Cup zum Beispiel. Oder in Asien gibt es dann auch verschiedene Asienmeisterschaften und Wettkampfserien, wo sich die Springer quasi fit halten und ihre Wettkampfhärte erhalten. Und natürlich ist der Sommer immer dafür da, Lehrgänge durchzuführen und quasi Trainingslager zu gestalten, um die Chance auf gute Platzierung im Winter dementsprechend zu verbessern.
Dann schauen wir uns an, was im Winter passiert. Da wird es auch immer mehr zum Trend, dass Männer und Frauen die Stationen gemeinsam absolvieren. Und was auch auffällig ist, dass die Anzahl der Großschanzen im Frauenkalender angestiegen sind. Also wenn ich jetzt hier gucke, weil die Firma das Wochenende vor Weihnachten, steht zwar noch die Bestätigung aus, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es stattfindet, ist Großschanze, dann ICOC in Bischofshofen hatten wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal, auch in Shangjiakou. In China wird auf der Großschanze gesprungen, genauso wie in Lillehammer. Dann hoffentlich, toi toi toi, wenn der Turm bis dahin fertig ist, in Brotterode, das große Comeback der Inselbergschanze. Und sie kriegen auch das Finale in in Zakopane und ein deutscher Standort, nämlich am letzten Februar, Wochenende, der muss auch noch bestätigt werden. Also da würde ich mal sagen, wir haben das oft in den vergangenen Jahren kritisiert. Da hat sich viel getan. Ich habe jetzt gezählt 20 angesetzte Springen, noch 6 davon sind fraglich. Also ich kann mich nicht erinnern, seitdem sie den Frauen-COC mit dem FIS Cup zusammengelegt haben, dass es so voll ist. Also das empfinde ich als sehr, sehr positiv.
Das ist wirklich eine positive Entwicklung und liegt natürlich auch daran, dass im Hintergrund die Organisation dieser Wettbewerbe ein bisschen angepasst und neu strukturiert wurde. So kam es zum Beispiel dazu, dass die Koordinatorin für den ICOC jetzt nicht mehr im Amt ist, nachdem der ICOC mit dem COC zusammengelegt wurde. Und dementsprechend sehen wir das jetzt auch hier im Kalender, dass die Wettbewerbe zusammen stattfinden. Was ich wirklich beeindruckend und bemerkenswert finde, ist, dass bei den Wettbewerben im COC teilweise Schanzen dabei sind, die auch im Weltcup wirklich tolle Anlagen sind und herausfordernd sind. So zum Beispiel, wie du eben erwähnt hast, in Changjiakou die Wettbewerbe oder eben auch in Val di Fiemme. Und da können wir uns auf jeden Fall auf spannende Wettbewerbe gefasst machen und mal schauen, was die Ergebnisse bringen.
Und natürlich COC-Klassiker, auch gerade bei den Männern Iron Mountain, diesmal wieder mit 3 springen, wenn sie denn alle stattfinden. Auch das ist ja ein Wort, ein Ort, wo es gerne mal ziemlich, ziemlich windig wird, aber da sind wir mal positiv, dass das alles klappen wird. Was wir in Bezug auf den Weltcup vielleicht noch ergänzen sollten, ist, dass es jetzt auch bei den Frauen ja eine Quotenregel gibt zum allerersten Mal. Das heißt, es kommt auch nicht von ungefähr, dass der COC-Kalender jetzt so aufgestockt wurde, weil auch diese Ergebnisse ja ausschlaggebend sind für die Startplätze im Weltcup.
Das ist richtig, Luis. Die Ergebnisse aus dem COC ergeben quasi die Quotenregelung für den Weltcup. Und nachdem wir jetzt eine Reduzierung seitens des Dachverbandes der FIS haben und dort eine Quotenregelung eingeführt haben, brauchen wir natürlich für alle Athletinnen auch die Chance, dass sie sich in der zweiten Liga im COC dann beweisen können und eventuell die Quoten wieder für die nächste Periode erhöhen und dann Teil des Weltcups wieder sind.
Hast du dir schon ein abschließendes Urteil dazu gebildet, wie du das findest, dass es auch bei den Frauen jetzt eine Quotenregelung gibt? Also braucht es die tatsächlich aus deiner Sicht?
Das Starterfeld wird auf jeden Fall immer, immer größer. Und ich wäre eher der, oder mein Weg wäre gewesen, wie bei den Männern ein Starterfeld mit 50 Athletinnen im ersten Durchgang zu haben und auf 30 im Finaldurchgang zu reduzieren. Das wäre mein Weg gewesen. Der wäre früher oder später aber auch nicht an einer Quotenregelung vorbeigekommen, weil das Starterfeld, wie gesagt, immer größer wird. Und insbesondere die großen nationalen Skiverbände können dort natürlich auch immer wieder starke Athletinnen auch nachliefern, sei es aus Norwegen oder eben auch bei uns in Deutschland. Oder die Japanerinnen sind auch ganz, ganz stark und auch vielzählig vertreten. Und im Zuge der Fairness und der Gerechtigkeit, dass das Reglement für alle gilt, ist es eigentlich nur sinnvoll, dort auch die Quotenregelung dann jetzt durchzusetzen.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also ich bin noch kein großer Freund der Quotenregelung. Ich glaube, man hätte mich besänftigen können, wenn man es genauso gemacht hätte, wie du gesagt hast, dass man im ersten Durchgang dann eben 50 Starterinnen hat. Also vom Durchschnitt her, was die Teilnehmerinnenanzahl angeht, in den einzelnen Springen sind wir seit Jahren über 50. Also das hätte man dann schon irgendwo auch machen können. Zumal Qualifikationspreisgeld ja anders als im Männerweltcup nicht verpflichtend ist. Also von daher wäre das, glaube ich, ein gangbarer Weg gewesen, ja. Auch den FIS Cup hattest du ja gerade schon angesprochen. Auch da werfen wir noch einen kurzen Blick drauf. Die haben tatsächlich die meisten Springen im Sommer, alleine in der ersten Periode, wie von uns angesprochen, sind es insgesamt 8, auch mit Standorten, die ja jetzt nicht immer so präsent waren. Also Schirk, erinnern wir uns vielleicht noch, da gab es diesen einen abgebrochenen Weltcup-Wettkampf, Wir haben Frenstadt, was ja auch mal ein Sommer-Grand Prix-Ausrichter war, aber wir wissen auch, wie die Lage in Tschechien ist. Und dann haben wir im Sommer noch Krain in Slowenien, Hinterzarten, die also einen Kombi-Wettkampf ausrichten mit dem ICOC und dem COC zusammen und Rüschnow. Und dann im Winter ist es ein bisschen ausgedünnter, aber ich würde trotzdem sagen, eine ganz sinnvolle Ergänzung zum COC-Kalender, denn den FIS Cup gibt es ja nur noch für die Männer.
Ja, ganz genau. Den FIS Cup gibt es nur noch für die Männer und für die Damen wird gleichzeitig der ICOC dort immer herangezogen. Dementsprechend auch auf das vorherige Thema mit den Quoten. Dadurch, dass eine Wettkampfserie wegfällt oder nicht existiert, sagen wir es besser so, haben wir dort die Möglichkeiten, die Starterfelder dann dementsprechend auch groß genug zu haben, um interessante Wettkämpfe und insbesondere auch dann sportliche Ergebnisse zu haben, die dann auch darstellen, wie das wirkliche sportliche Leistungsgefüge in dem Fall ist.
Jetzt wissen wir, wie die Saison auf dem Papier aussieht. Eine Frage, die ich dir jetzt noch ganz gerne stellen würde. Wann erfährst du denn, wie deine persönliche FIS-Saison aussieht? Wie läuft sowas auch ab? Das erfährt man ja auch nicht mal so ohne weiteres.
Das stimmt, Luis, das erfährt man nicht so ganz ohne weiteres. Ich habe vor 1,5 Wochen, müsste das jetzt sein, erfahren, dass ich im Sommer Grand Prix nach Wisła darf und dort quasi den Auftakt des Sommer Grand Prix als Sprungrichter miterlebe und dort in der Notenvergabe mit tätig bin. Und für die Wintersaison muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Da steht dann wahrscheinlich im Oktober die Bekanntgabe unserer Startplätze dann an und dort erfahre ich dann von meinem Obmann vom Kampfrichterwesen, dem Erik Stahlhut, ob und wo und wann ich meine Einsätze für die kommende Saison bekomme.
Das hört sich doch erstmal gut an. Sommer-Grand Prix-Auftakt, also mit dir quasi dann an der Schanze. Ist es dann bei Kampfrichtern eigentlich auch, kann man sich das auch so mit so einer Art Leistungsprinzip vorstellen, dass wenn du jetzt in Wisła, sagen wir mal, eine ordentliche Leistung ablieferst, dass das automatisch deine Chancen erhöht, auch im Winter an Veranstaltungen teilzunehmen? Funktioniert das in etwa so oder wie muss man sich das vorstellen?
Also wir arbeiten auf jeden Fall nach dem Leistungsprinzip. Mein Wettkampf in Wisła hat keine positiven Auswirkungen auf den Plan im Winter. Im schlechtesten Fall könnte es, wenn dann negative Auswirkungen haben, indem man mir sagt, dass ich keinen Wettkampf bekommen kann aufgrund meiner Leistung. Aber das sehe ich ehrlich gesagt so nicht kommen. Dementsprechend, ja, wir haben ein Leistungsprinzip. Wir stehen auch immer für Schulung bereit, wo dann wirklich tiefgründig analysiert wird, wie unsere Ergebnisse zustande kommen und wie wir uns im internationalen Vergleich schlagen. Da darf natürlich eine subjektive Meinung niemals zu kurz kommen. Die soll auch immer mit vertreten werden. Nichtsdestotrotz haben wir aber unsere objektiven Kriterien, die wir umsetzen sollen und müssen. Und dementsprechend, wer sich daran hält, hat in der Regel auch immer gute Karten, in der Wintersaison dann tolle Einsätze zu bekommen.
Stehen denn, was jetzt gerade euch Kampfrichter betrifft, irgendwelche großen Änderungen für die neue Saison ins Haus oder kann man da jetzt mal sagen, jetzt steht das Reglement mal auf stabilen Füßen?
Da hast du eine wirklich sehr, sehr gute Frage gestellt. Es wird tatsächlich Veränderungen geben. Aber im positiven Sinne bin ich zumindest der Meinung.
Okay.
Es ist ja über die letzte Saison klar geworden, dass die Bewertungen teilweise sehr, sehr niedrig ausgefallen sind und dass selbst Sprünge, die augenscheinlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau stattgefunden haben, teilweise sehr, sehr niedrige Noten am Ende bekommen haben. Und das hat man sich in der FIS und insbesondere auch in dem Gremium, was sich für die Kampfrichter mit denen sich auseinandersetzt, hat man das gehört und auch da dann analysiert, wirklich mit riesengroßen Datenbanken und verknüpften Werten, wo man dann gesehen hat, woran das eventuell gelegen hat, dass die Bewertungen so schlecht ausgefallen sind. Und für die kommende Saison ist es jetzt so angesetzt, dass die Telemark-Landung auf jeden Fall aufgewertet werden soll und dementsprechend unsere Noten dann am Ende höchstwahrscheinlich wieder besser ausfallen. Man wird das insbesondere bei den Damen und auch bei den nordischen Kombinierern, sowohl Männer als auch Frauen, dann merken. Im Männer-Skispringen sind die Noten in der Regel immer schon gut gewesen und haben auch dem entsprochen, wie die Leistung waren. Und hier geht es jetzt im Endeffekt nur noch um den Feinschliff, so wie man das irgendwo auch aus Spielen kennt, dass man mit der nächsten Version wieder ein bisschen die Schrauben nachstellt und das Ergebnis quasi besser darstellen kann.
Das hört sich doch sehr, sehr positiv an. Wird, glaube ich, in allererster Linie die Zuschauer darauf freuen, weil ich glaube, jeder hat ja so sein Idealbild davon im Kopf, gerade wie so eine gute Landung ausgesehen hat. Und wenn du dann am Ende vielleicht eine 17,0 siehst, aber eine 18,5 erwartet hast, dann ja, hat man sich, glaube ich, zu Recht die Frage gestellt, ob da Vorstellung und Realität einigermaßen gut zueinander passen. Und ich glaube, vor allem unserem geschätzten, immer wiederkehrenden Gast Martin Schmidt macht dir damit eine große Freude, der ja nicht müde zu betonen war, dass ihn das tierisch nervte.
Ja, ich hoffe, dass Martin da positiv dann davon berichtet bei den nächsten Folgen, wo er dann hier sein wird, wie sich unsere Benotung in der Sprungrichterei dann ausgewirkt hat in der kommenden Saison. Auch dann jetzt schon im Sommer Grand Prix. Dort wird das dann auch schon umgesetzt.
Ja, super. Das ist doch noch mal ein Anlass mehr, sich auf das zu freuen, was dann ansteht, auch wenn es ja immer noch eine kleine Weile ist, die wir bis dahin aushalten müssen. Aber zumindest mir hat diese Folge große Lust auf die neue Saison gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und das hat in allererster Linie auch mit dir zu tun, lieber Hannes. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst.
Ja, ganz herzlichen Dank, Luis. Es war mir eine Freude, hier über den Kalender zu sprechen, und ich würde die Chance gerne noch ganz am Ende nutzen, alle Zuschauer darauf aufmerksam zu machen, dass wir im Sommer auch verschiedene Wettkämpfe hier in Deutschland haben. Die wir eben bereits besprochen haben, der Sommer Grand Prix in Klingenthal, aber auch der Continental Cup in Hinterzarten oder in Klingenthal finden dann noch statt, sowie auch die Alpencups in Oberwiesenthal, Köhler und Bischofsgrün. Das heißt, wer Zeit hat da draußen, schreibt sich bitte ganz groß mit rotem, fetten Stift in den Kalender, diese Wettbewerbe zu besuchen, unseren Sport dort nach außen hin zu vertreten und die tollen Leistungen aller Athletinnen und Athleten zu feiern.
Das ist doch mal ein passender Abschluss. Ich verlinke euch dazu auch die entsprechenden Kalender, dass ihr euch das durchklicken und dann wirklich mit dem Rotstift eintragen könnt. Dann seid ihr auf jeden Fall bestens gewappnet für diese neue Saison. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und bis demnächst hier in der Flugshow. Bis dahin, fliegt, soweit es geht.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.